Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Wenn Sie schon immer wissen wollten, warum man beim Elefanten keinen Kaiserschnitt machen kann, dann sind Sie hier richtig. Also herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des NeoCasts. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Professor Dr. Thomas Hildebrand aus Berlin. Thomas, ich freue mich, dass du die Zuhörer des NeoCasts heute mit ins Tierreich nimmst und mal einen anderen Blick auf die Schwangerschaft und die Geburt wirfst. Also herzlich willkommen.
Dankeschön für die nette Einladung und die Möglichkeit, hier mit dir zu sprechen.
Ja, bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich dich ganz kurz vorstellen. Also Professor Dr. Thomas Hildebrand, du hast Tiermedizin studiert und beschäftigst dich bereits seit Anfang der 90er Jahre mit dem Einsatz von Ultraschall bei Zoo- und Wildtieren, insbesondere im Rahmen der Reproduktion. Und dein Spezialgebiet ist die Fortpflanzung von Elefanten. Du bist auch Leiter eines Konsortiums, welches das nördliche Breitmaulnashorn retten möchte. Aber da kommen wir später nochmal darauf. Aktuell leitest du die Abteilung für Reproduktionsmanagement am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung und hast einen Lehrstuhl für Wildtierreproduktionsmedizin an der Freien Uni in Berlin. Ich bin mir sicher, dass ich einiges in der Aufzählung vergessen habe, aber was ist für dich noch besonders wichtig?
Ja, vielleicht, dass ich kürzlich eine Professur an der renommierten indonesischen Universität IPB bekommen habe. Das erlaubt uns, unsere Technologien, die wir am nördlichen Breitmaulnashorn entwickelt haben, jetzt auf das hochgefährdete Sumatra-Nashorn zu übertragen und mit den indonesischen Kollegen dort direkt an dieser herausfordernden Aufgabe zu arbeiten.
Oh, Glückwunsch und ich glaube, eine große Herausforderung, daran noch weiterzuarbeiten. Und zur Einstimmung frage ich meine Gäste immer nach einem besonderen Erlebnis oder einer Erfahrung, die du mit uns teilen möchtest. Bei dir bin ich mir sicher, da könnten wir einen ganzen Podcast über besondere Erlebnisse machen. Aber hast du eins, was du vielleicht erzählen möchtest?
Ja, das ist eigentlich ein sehr dramatisches Ereignis, was es dazu geführt hat, sehr viele Forschungsarbeiten dann ins Rollen zu bringen. Das war eine Schwergeburt beim asiatischen Elefanten im Zoo von London. Der Name dieses Elefanten war Anna. Sie war leider etwas behindert. Er hatte ein steifes Vorderbein und hatte Probleme bei der Geburt. Und zwei meiner Kollegen haben dann relativ spontan und wahrscheinlich auch nicht sehr gut vorbereitet angefangen, eine Episiotomie, das heißt also einen Schnitt unterhalb des Anus durchzuführen, um das Baby herauszuziehen. Ein Kaiserschnitt funktioniert beim Elefanten nicht, aber ihnen ist dabei der Fuß abgerissen von dem Baby. Und dieses Tier war dann mit diesem toten Baby im Bauch noch lange Zeit in einer sehr schwierigen Situation. Ich bin dann dazu gerufen worden und habe dieses Baby dann mit dem Spezialwerkzeug, was ich in kürzester Zeit entwickelt habe, einen sogenannten Phytotom für Elefanten, herausgeschnitten. Leider war es dann schon zu spät und das Tier ist dann 3 Tage später an einem septischen Schock gestorben. Das war ein sehr, sehr trauriges Ereignis, weil der Elefant mir auch sehr ans Herz gewachsen ist. Und es zeigte, dass man viel, viel besser vorbereitet mit seinen tierischen Patienten umgehen muss.
Ist ja interessant, das kennt man ja so aus der Humanmedizin, so vor 300, 400 Jahren noch diese Berichte, erschreckend, ja. Um jetzt ein bisschen tiefer in diese Thematik der Reproduktion bei Elefanten einsteigen zu können, vielleicht eine kurze Bitte, kannst du uns mal berichten, wie die Situation war, als du in diese Thematik eingestiegen bist?
Ja, das war ein sehr interessantes Ereignis. Unser damaliger Direktor vom Institut wollte etwas mit Elefanten im Forschungsportfolio durchführen und hatte eine Elefantenkonferenz hier 1993 einberufen. Ich war zu der Zeit knapp ein Jahr am Institut beschäftigt und befand mich damals noch in der Pathologie. Und wir hatten zu der Zeit einen Zirkuselefanten als Kadaver bekommen, den ich dann kleinteilig präpariert habe. Und dabei ist mir aufgefallen, dass der Reproduktionstrakt völlig ungewöhnlich aussieht. Der war erstmal 3 Meter lang. Und neben der normalen Vagina gab es dann noch so ein Stück, das nannte sich Vestibulum oder Canalis urogenitalis, das ist ein verlängerter Schlauch, der dann beim Elefanten beginnt, wo die Uretra einmündet. Und da war es ganz beeindruckend, dass keine Verbindung zwischen diesem langen Schlauch und der Vagina bestand, nur ein ganz kleines Loch. Und ich habe dann zu dieser Konferenz dann alle Elefantenexperten, die aus ganz Europa zusammengekommen sind, in die Sektionshalle geholt und hatte gehofft, dass mir irgendjemand von diesen Experten sagen könnte, was ich hier finde, ob es sich um eine Missbildung handelt, was bei diesem weiblichen Genitaltrakt so ungewöhnlich ist. Und keiner konnte mir diese Antwort geben. Heute weiß ich, dass es sich um ein ganz normales Phänomen handelt. Der Genitaltrakt eines weiblichen Elefanten hat ein ganz kleines Jungfernhäutchen, also das sogenannte Hymen, was besteht aus zwei Blindlöchern, die ungefähr so 8 Zentimeter ins Gewebe hineingehen und einem zentralen Eingang von 2 bis 4 Millimeter. Und beim Deckakt eines Elefanten wird dieses Jungfernhäutchen nicht zerstört, also wie bei allen anderen Säugetieren, sondern reißt erst bei der Geburt, was die Geburt eines Elefanten damit sehr, sehr schwierig macht.
So, okay. Spannend. Und ist da bis dato nicht so bekannt oder weil nicht so viele obduziert wurden oder was?
Ja, es war also in diesem Expertengremium war es nicht bekannt. Es gab dann eine Publikation aus Kanada, die das zum ersten Mal auch sehr verwundert berichtet hat. Es hat aber eine erhebliche Konsequenz. Der Elefant ist wir nennen das immer ein enttäuschtes Seesäugetier. Es lebte also, seine Vorfahren lebten im Wasser und der Deckakt im Wasser erfordert eben einen Schutz, damit beim Deckakt nicht das Wasser in den weiblichen Genitaltrakt eingebracht wird. Und dieses bestehende Jungfernhäutchen, was dann auch wieder nach der Geburt zurückwächst, ist also sozusagen ein Wasserschutzmechanismus während des Deckaktes.
Spannend, okay. Aber da kommen wir schon gleich in die Thematik ein bisschen tiefer einsteigen. Warum ist die Reproduktionsmedizin eigentlich so wichtig jetzt für die Betreuung von Wildtieren?
Ja, also ich glaube, jeder unserer Zuhörer weiß, dass unser Jahrtausend oder Jahrhundert dadurch charakterisiert ist, dass die Menschen in ihrer Menge, also in der Population extrem zunehmen und der negative Einfluss auf unsere Natur und unser Klima dramatisch sind. Und der Verlust von, wir nennen das Biodiversität, ist so hoch, wie er Jahrtausende vorher nicht war. Und dieser Verlust wird dadurch noch erhöht, dass besonders die großen Tiere, die ganz an der Spitze einer Lebensgemeinschaft stehen, dass diese Tiere besonders bedroht sind. Und deswegen ist es aus unserer Sicht sehr wichtig, um diese Natur wieder so einigermaßen zu reparieren, zumindest diese großen Schlüsseltierarten wie Elefanten, Nashörner, aber auch im Meer der Wal, die Walarten, vor dem Aussterben zu retten, beziehungsweise alles zu unternehmen, dass dieses Aussterben, was schon fast an die Tür klopft, letztendlich wieder zurückzudrehen. Und es gibt natürlich diese klassischen Methoden des Schutzes von Habitaten, also der Schutz von Nationalparks oder von großen Seen oder Meereslandschaften. Aber wenn die Tiere schon so eine kritische, geringe Anzahl in ihrer Population erreicht haben, weil der Mensch eben sie bejagt hat, den Lebensraum zerschnitten haben durch Autobahnen oder Züge oder Öltrassen, dann können sich diese langlebigen, sehr wichtigen Tiere nicht selber wieder regenerieren. Und deswegen ist der Einsatz von assistierter Reproduktion und auch von Stammzelltechnologie angezeigt, um letztendlich wieder eine gesunde, genetisch selbsterhaltende Population von zum Beispiel vom Nashorn, dem nördlichen Breitmaul-Nashorn oder vom Sumatra-Elefanten herzustellen. Und Wissenschaft da einen sehr wichtigen Beitrag leisten.
Okay. Und wenn man jetzt mal die Schwangerschaft des Elefanten mal ein bisschen genauer sich anschaut und mit dem Menschen vergleicht, wo finden sich da Gemeinsamkeiten und wo sind Unterschiede?
Ja, da gibt es wenige Gemeinsamkeiten, die aber eine ganz große Auswirkung haben. Zum Beispiel ist die Plazentation sehr invasiv beim Elefanten und beim Menschen. Also das Plazentagewebe geht sehr tief in den Uterusgewebe hinein. Und bei der Geburt kommt es damit zu erheblichen Schmerzen, auch zu großen Blutungen. Und deswegen ist es beim Elefanten so wie beim Menschen ganz wichtig, Geburtshelfer zu haben. In der Natur wird jede Geburt durch Tanten beim Elefanten betreut, weil die Mutter völlig unkontrolliert auch Schmerzäußerungen hat und manchmal auch ganz spontan das Baby töten will, weil es ihm so weh tut. Und das verhindern die sehr erfahrenen, sehr überlegt handelnden Tanten. Das ist also eine soziale Komponente, die wir also beim Menschen genauso finden wie beim Elefanten. Was wir auch beim Elefanten finden, ist, dass die Mutter nach der Geburt, wenn das Baby Probleme hat zu atmen, dieses Baby mechanisch versucht zu stimulieren, damit also durch ein Anstupsen, beim Menschen der Klaps auf den Po, beim Elefanten eben das Kicken mit dem Fuß, dass das intrinsisch verankert ist und auch hilft. Was aber völlig anders ist, ist zum Beispiel Trächtigkeitsdauer. Mensch hat eine Schwangerschaftsdauer von 9 Monaten, Elefant liegt bei 22 Monaten. Das ist das Längste, was wir im Tierreich finden.
Okay.
Der Schädel von einem Elefantenbaby, wenn es geboren wird, ist vollständig ossifiziert, das heißt also vollständig verknöchert. Es gibt keine Möglichkeit, dass er sich durch das Becken entsprechend durch Verformung anpassen kann. Also wenn das Baby zu groß ist, dann bleibt es im Geburtskanal stecken. Das Baby ist auch extrem kompetent geboren, braucht also nur ungefähr 2-3 Stunden, bis es dann selbstständig mit der Gruppe mitlaufen kann.
Ich glaube, es ist ja wichtig in der Natur, dass die nicht wie die Neugeborenen irgendwie rumgetragen werden müssen beim Menschen. Ja. Aber du hattest gerade gesagt, der Schädel ist nicht verknöchert. Das ist ja interessant.
Der ist vollständig verknöchert.
Ist vollständig verknöchert, Entschuldigung. Also nicht so flexibel wie beim Neugeborenen. Aber du hattest vorhin auch gesagt, dass die...
Um das zu verstehen, warum das so ist, Rüssel eines neugeborenen Babys wiegt schon ungefähr so 3 Kilogramm. Und wenn der Schädel jetzt noch Knorpelanteile enthalten würde, würde sich der Schädel durch dieses Gewicht verformen.
Ach so, klar, ja. Spannend. Aber du hattest vorhin auch gesagt, dass man beim Elefanten keinen Kaiserschnitt machen kann. Das interessiert mich jetzt natürlich, warum kann man keinen Kaiserschnitt machen?
Ja, also ich hatte ja kurz erwähnt, dass der Elefant so ein enttäuschtes Seesäugetier ist. Es hat also lange Zeit, also die Vorfahren des Elefanten, im Wasser gelebt und hat den Rüssel als Schnorchel benutzt. Und diese Nutzung des Schnorchels würde eigentlich zu einem Lungenemphysem, also ein Einreißen der Lunge, führen, weil die Säule von 2 bis 3 Meter Luft beim Atmen, der Elefant kann nicht durch den Mund atmen, sondern nur durch den Rüssel, beim Schwimmen eine Lungenzerstörung herbeiführen würden. Deswegen sind die Lungen vollständig beim Elefanten mit dem Thorax verwachsen. Es gibt also keinen Pleuralraum. Und deswegen hat der Elefant ein ganz anders funktionierendes Diaphragma, was zu einem erheblichen intraabdominalen Bauchdruck führt. Und dieser Bauchdruck würde dazu führen, wenn man also einen abdominalen Schnitt einem Elefanten macht, dass einem alles entgegenkommt. Also es ist ein unheimlicher Druck im Bauch eines Elefanten und man kriegt keine Wundheilung hin. Also selbst wenn man die Organe mit viel Mühe wieder zurück in den Bauch buxieren würde, ist der Druck auf die Naht so groß, dass es also keine erfolgreiche Wundheilung bei großen abdominalen Schnitten geben kann beim Elefanten. Also in Europa wurde bisher kein Kaiserschnitt durchgeführt. Unsere amerikanischen Kollegen haben 15 davon gemacht und alle endeten tödlich.
Aber die atmen schon mit dem Zwerchfell, oder?
Die atmen ausschließlich mit dem Zwerchfell.
Ja, ja, okay.
Zumal die Lungen, also der der Brustkorb in dem Fall wenig Funktion hat, weil er sich die Lunge ja nicht verschieben kann. Also stimmt, die Lunge ist vollständig verwachsen.
Ja, okay. Und das schützt sie vor dem Lungenemphysem, wenn die durch ihren Rüssel atmen. Okay.
Ja, also es gibt heute auch noch Berichte, dass Elefanten in den südindischen Inseln bis zu 21 Kilometer von Insel zu Insel schwimmen und also fast vollständig unter Wasser sich befinden. Ja. Und der Rüssel ist der einzige Weg, Atemluft aufzunehmen.
Okay. Und ein anderer Aspekt, du hattest vorhin erzählt, die sind ziemlich aktiv, wenn das Kind auf die Welt kommt, es zu stimulieren. Wenn man da Filme sieht, ist ja eindrucksvoll. Ja. Was mir da aufgefallen ist, neben diesem Kicken mit den Beinen, ziehen die auch am Rüssel von dem Neugeborenen. Man hat so den Eindruck, als wenn die Atemwege frei machen wollen. Aber du hast mir irgendwann mal erzählt, das hat einen anderen Hintergrund.
Ja, da ist, das haben schon die alten Chinesen gewusst, dass unterhalb der Nase ist ein Akupressurpunkt, den wir auch als Tierärzte häufig bei Hunden und Katzen einsetzen, wenn sie zu tief in der Narkose sind. Diesen Punkt kann man zum Beispiel mit einer Nadel, wenn man da einsticht, stimulieren, aber man kann ihn auch durch eine mechanische Reizung stimulieren. Und das führt dann zu einem direkten Luftholen. Das ist also, das kann man vielleicht auch mal bei seinem, weiß nicht, schlafenden Haustier probieren oder, also dieser Punkt unter der Nase, der hat dann eine sehr stimulierende Wirkung auf das Atemzentrum. Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Und Elefanten nehmen das als letzte Option, wenn also dieses sanfte Anstoßen nicht funktioniert. Das sanfte Anstoßen hat auch den großen Vorteil, dass das Baby gleich aus den Membranen, den Geburtsmembranen, rausgeschossen wird, weil die können auch sehr leicht die Atemwege blockieren. Und außerdem ist natürlich der Schmerz, der damit ausgelöst wird, auch dazu geeignet, um einfach mal Luft zu holen. Aber der ultimative Trick ist eben am Rüssel ziehen.
Das Stimulieren, das kennen wir in der Neonatologie auch, aber so dieses Akupressur unter der Nase muss man vielleicht nochmal ausprobieren in Zukunft, ob das bei den Babys auch funktioniert. Die Neugeborenen, die sind ja relativ fit, wenn die auf die Welt kommen. Die können eigentlich alles schon. Was können die nicht? Oder wie, was haben die noch für Probleme? Oder?
Ja, was können die nicht? Also sie können schon große Strecken zurücklaufen. In einem Monat können die bis zu 700 Kilometer laufen.
Echt?
Weil der Elefant, muss man verstehen, lebt ja in großen Herden, also Familienverbänden, die ausschließlich aus Muttertieren besteht, also von weiblichen Tieren und kleinen Bullen. Wenn der Bulle erwachsen wird, wird er verstoßen. Und diese große Ansammlung von Elefanten frisst so ungefähr 16 Stunden am Tag. Und das ist notwendig, weil ihre Verdauung sehr ineffizient ist, was dann natürlich die Insekten und alle anderen nachkommenden Tiere sehr freut, weil in den Kotbeinen von Elefanten noch sehr viel Energie steckt.
Ah, okay.
Aber das bedeutet auch, dass Elefanten permanent ziehen, weil sie sind sehr intelligent und wollen nicht wie der Mensch ihre Umgebung zerstören. Und deswegen wandern Elefanten permanent beim Fressen. Also sie sind nie lange an einem gleichen Ort, außer sie sind irgendwo eingesperrt. Und das erfordert, dass das Baby vom Tag 1 sofort mit der Herde mitzieht. Sonst würden sie also Wüsten der Zerstörung hinterlassen.
Okay. Und spielen denn die Tanten später eigentlich immer noch eine Rolle? Du hattest gesagt, bei der Geburt sind die so wichtig. Haben die auch noch eine Rolle?
Sind bei Elefanten extrem wichtig, weil Elefantenfamilien sind ja alle miteinander verwandt. Sie sind indirekt alle Schwestern und oder Tanten und Cousinen. Und das heißt also, jeder fühlt sich für die Kleinen, die ja den schwächsten Punkt der Familie darstellen, verantwortlich. Zum Beispiel gibt es ganz beeindruckende Szenen, wenn also ein kleines Baby voller Spiellust in ein Schlammloch fällt und selbstständig nicht mehr herauskommt. Dann schaffen es die Tanten vereint mit Rüsselstützen, dieses Baby wieder aus einem Schlammloch zu befreien. Das ist also mehrfach von Tierfilmern dokumentiert worden und zeigt eben den kooperativen Geist der Tiere und diese Verantwortlichkeit, die bei jedem dieser Tanten vorhanden ist.
Also sehr soziale Interaktionen, die da sehr aktiv sind. Jetzt wundert mich immer, bei Menschen kommt ja jedes 10. Kind, also 10% aller Kinder, zu früh auf die Welt. Ist es im Tierreich auch so?
Ja, also es gibt die programmierte Frühgeburt, die also komplett noch ein Fragezeichen darstellt. Da müssen wir in die Gruppe der Beutetiere gehen. Gibt es also Geburten von Babys, die in den Beutel sich dann robben, von 0,5 Gramm. Atmende Babys von 0,5 Gramm. Das ist also eigentlich anatomisch kaum vorstellbar. Also ein rotes Känguru, die können leicht so 80 Kilogramm wiegen, die männlichen Tiere, wird geboren mit einer Größe von ungefähr so 20 Gramm. Da ist also das Immunsystem noch nicht kompetent. Das kommt erst 100 Tage später. Die Lungen sind extrem primitiv. Und man versteht bis heute nicht, wie das funktioniert. Aber zum Beispiel beim Elefanten gab es auch Frühgeburten. Es gab einen berühmten Fall in Texas, in Fort Worth. Da ist das Baby 5 Monate zu früh gekommen. Es wurde dann auch in einen Humaninkubator verbracht und hat dann leider nur 3 Tage gelebt. Also die Frühgeburt ist schon etwas problematisch im Tierreich. Es gibt auch einen ganz verrückten Fall beim Panda-Bären. Da haben wir eine Zwillingsgeburtsrate von mindestens 50%, manchmal sogar Drillinge. Und die Mutter nimmt beide Babys oder alle 3 Babys aktiv in die Hand und sucht sich das Beste aus und zieht dann nur ein Baby auf.
Okay.
Und diese Babys sind auch sehr, sehr früh reif, oder nicht früh reif, sie sind sehr als Frühgeborene zu bezeichnen. Sie brauchen also fast 2 Monate, bevor sie wirklich sehen können, gut sehen können und wie ein Panda-Bär aussehen. Vorher sehen sie aus wie so ein nacktes Meerschweinchen.
Okay. Dieser Elefant, der da zu früh geboren wurde, wie schwer war der bei der Geburt?
Der lag bei der Geburt bei 45 Kilogramm.
Okay.
Und das Normalgewicht eines Elefanten bei der Geburt in der Wildbahn liegt so bei 90, im Zoo ungefähr bei 120. Und der Rekord eines geborenen Elefantenbabys ebenfalls in Amerika lag bei 180 Kilo.
Okay. Da hat man seine Probleme, den zu beatmen, denn das wäre ein bisschen schwierig.
Ja, also er war in so einem Sauerstoffinkubator und hatte auch noch eine Elefanten bilden erst mit dem 18. Monat der Trächtigkeit ihre Haare aus, also die Oberflächenhaare, die Sensorhaare kommen mit 12 Monaten. Er hat auch noch fast so ein schweinchenartige Hautfarbe, weil eben die Pigmentation auch noch nicht abgeschlossen war. Prinzipiell kann sowas passieren durch Stress oder durch Krankheiten, die dann die Mutter belasten, sodass das Baby dann zu früh kommt.
Und kennt man es aus der Natur auch, dass da ein gewisser Anteil von Elefanten zu früh auf die Welt kommt, die dann wahrscheinlich eher versterben? Oder die werden wahrscheinlich nicht so gefunden?
Ja, also es gibt Situationen, wo frühgeborene Elefantenbabys in den Mäulern von Hyänen und Löwen gesehen wurden. Was die Ursache war, also ob das Muttertier getötet wurde oder das Muttertier irgendwo in eine Grube gefallen ist, das kann man sehr schlecht sagen. Also ob Elefantenbabys Frühgeburten bekommen, das ist relativ sehr unwahrscheinlich. Außer es gibt eine Phase zwischen dem 15. und 17. Trächtigkeitsmonats, aber diese Babys sind alle nicht lebensfähig. Ja. Da kommt es zum Umschalten von Prolaktin, weil der Elefant erhält die Schwangerschaft nicht über, wie bei anderen Säugetieren, über das Progesteron, was von der Plazenta produziert wird, sondern das Progesteron als schwangerschaftserhaltendes Hormon kommt ausschließlich von den Gelbkörpern. Und diese Gelbkörper werden durch Prolaktin betrieben. Also das kommt also direkt aus der Hirnanhangsdrüse. Und im 15., 16. Schwangerschaftsmonat kommt es dann zum Umschalten dieses Prolaktin-Metaboliten. Und wenn dann Stress auftritt, zum Beispiel im Zoo, wenn das Gehege umgebaut wird oder sonstige Dinge, dann haben wir früher Aborte, aber diese Tiere sind alle nicht lebensfähig.
Okay, sehr interessant. Guck mal jetzt mal auf dein aktuelles Projekt so ein bisschen. Du bist, hattest vorhin schon gesagt, du bist dabei, das Breitmaulnashorn vor dem Aussterben zu retten, was eigentlich schon ausgestorben ist. Kannst du uns ein bisschen mehr zu dem Projekt erzählen?
Ja, also der Hintergrund ist, dass wir nur noch zwei lebende weibliche nördliche Breitmaulnashörner haben auf unserem Planeten. Beide sind miteinander verwandt, Mutter und Tochter. Und beide sind physisch unfruchtbar. Sie können also eigenständig keine Babys mehr bekommen. Und eigentlich würde ich sagen, das war's. Also hier ist die Schlussrechnung gemacht. Und warum wir die Situation haben, ist eigentlich, dass ein Bürgerkrieg im Kongo geherrscht hat, der die gesamte Region im Zentralafrika mit eingeschlossen hat. Und die Kriegsfinanzierung wurde durch das Abschlachten der Nashörner finanziert, weil man für Horn heute mehr Geld kriegt als für Gold. Und das führt dazu, dass 2008 schon alle nördlichen Breitmaulnashörner in der Wildbahn ausgestorben waren. Das ist so die deprimierende Situation, aber unser Forschungsteam gibt nicht ab. Was kann man noch tun? Man kann von diesen beiden letzten nördlichen Breitmaulnashörnern Eizellen entnehmen mit einem ganz speziellen Verfahren, minimalinvasiv. Das führen wir auch alle 3 Monate durch. Im Beginn haben wir es auch bei dem älteren Tier gemacht, 5-mal. Aber die Eizellen waren dann nicht mehr gut für die Embryonalentwicklung. Aber das junge Tier gibt uns alle 3 Monate sehr gute Eizellen, die dann mit Sperma befruchtet werden, das wir vor 20, 30 Jahren eingefroren haben, von 4 verschiedenen Nashornbullen. Und das hat dazu geführt, dass wir 30 sehr gute Qualität Embryonen erzeugt haben, die wir jetzt wahrscheinlich noch im Juni oder Juli zum ersten Mal im Leihmütter, dem nah verwandten südlichen Breitmaulnashorn, übertragen werden. Wir sind uns bewusst, dass wir damit natürlich nicht die Art retten können, weil die genetische Vielfalt, die wir damit erreichen, zu gering ist. Und deswegen haben wir auch noch 2 weitere Projektarme, die uns letztendlich dann in 10, vielleicht 15 Jahren dazu verhelfen, eine gesunde, genetisch vielfältige Population zu erzeugen. Also diese Embryonen, die wir jetzt natürlicherweise im Labor produziert haben, werden demnächst übertragen und wir hoffen, in 2, 3 Jahren haben wir die ersten nördlichen Breitmaulnashornkälber auf unserem Planeten, die dann noch das soziale Verhalten von den beiden letzten Tieren, wie man so als nördliches Breitmaulnashorn spricht, wie man sich verhält, erlernen können. Und dann der parallele Ansatz basiert auf der kürzlich entwickelten In-vitro-Gametogenese. Das heißt, wir haben biologisches Material, lebendes biologisches Material von 12 nicht verwandten Tieren, die dann in Zellkulturen überführt werden. Und diese Zellkulturen werden dann mit den sogenannten Yamanaka-Faktoren dazu bewegt, sich in induzierte pluripotente Stammzellen umzuwandeln. Und diese Alleskönnerzellen kann man dann auch in Zellen umwandeln, die letztendlich für die Produktion von Gameten, also von Eizellen und Spermien verantwortlich sind. Und das führt dann dazu, dass man im Reagenzglas über einen längeren Zeitraum letztendlich Eizellen und Spermien von diesen Tieren wieder herstellen kann. Und das bringt dann für das gesamte Projekt mit den schon geborenen nördlichen Breitmaulnashornkälbern von dem Embryonenprogramm uns die genetische Vielfalt, die dann dazu führt, dass diese Tiere auch in der Wildbahn überleben können. Ein dritter Aspekt, den wir erst kürzlich entwickelt haben und der noch viel futuristischer ist, aber vielleicht in der Zukunft auch eine Rolle spielen wird, ist, wir gehen in die Museen, wo nördliche Breitmaulnashornknochen vor 200, 300 Jahren liegen und gucken uns das genetische Profil dieser Individuen an, die dort ausgestellt sind, und bauen diese genetische Konstellation in unsere wachsenden Zellen ein, sodass wir dann auch diese verlorenen Haplotypen, so nennt man diese genetischen Varianten, die nur im Museumsmaterial noch vorhanden sind,
sehr spannend, ja,
genetischen Konstitutionen unserer lebenden Population haben werden.
Ja, damit kriegt man wirklich ein bisschen noch größere genetische Variabilität rein. Ist ja ein sehr spannendes Projekt. Ist ja auch ein Riesenkonsortium, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ne?
Ja, wir haben das große Glück, dass die Bundesrepublik über das Ministerium für Bildung und Forschung uns jetzt schon in der zweiten Förderperiode fördert. Also wir haben insgesamt 6 Jahre, das Projektende 2025, haben für dieses doch schwierige Projekt 6 Millionen Euro bekommen. Wir hoffen, dass wir damit letztendlich auch eine Blaupause für die Rettung anderer bedrohter großer Säugetierarten entwickeln, weil eben diese Tiere so eine wichtige Rolle in einem komplexen Ökosystem spielen. Und wenn man die rausnimmt, dann kann man fast gar nicht modellieren, was das für Folgen hat. Und am Ende kann sogar der Fall eintreten, dass, was wir bei Covid-19 erlebt haben, dass aus solchen gestörten Populationen letztendlich Krankheitserreger heraus abwandern, die in die menschliche Gesellschaft kommen, die wir vorher überhaupt nicht kannten. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass in Zentralafrika die Geburtsstätte von Ebola und HIV liegt und das nördliche Breitmaulnashorn eben als eine Schlüsseltierart wahrscheinlich sehr vielen Tieren und Tiergemeinschaften geholfen haben durch seine Lebensweise, also Kotproduktion, die Umgestaltung der Landschaft durch seine brachiale Art und Weise, so dass der Verlust durchaus substanzielle einschneidende Wirkungen auf dieses Ökosystem haben wird und wir mit Hochdruck daran arbeiten, in diese Tier zurückzubringen.
Okay. Du hast jetzt meine nächste Frage schon fast beantwortet. Also das Vorgehen kann man auch für andere Tiere, ist es sozusagen denkbar, und irgendwann haben wir auch den tasmanischen Beutelwolf wieder.
Ja, das ist ein bisschen eine ethisch schwierige Frage. Beim nördlichen Breitmaulnashorn handelt es sich ja um eine Tierart, die also erstens nicht durch Eigenverschulden in diese Situation gekommen ist, und außerdem haben wir noch Tiere von dieser Tierart. Beim tasmanischen Beutelwolf oder beim Mammutprojekt werden ähnliche Technologien eingesetzt, aber letztendlich ist es wirklich schwer zu beantworten, ob unser Planet diese Tierarten eigentlich noch braucht oder ob es hier mehr um Sensationen geht, die letztendlich dann auch eine kommerzielle Verarbeitung einschließt. Ich bin auch Professor an der Melbourne University und arbeite mit dem tasmanischen Wolf-Projekt. Tasmanischen Tigerprojekt. Ich habe mit den Kollegen dort diese Tierart, die letztendlich genetisch so umgeschrieben werden soll, dass sie dann ein tasmanischer Tiger wird, nämlich dem Fettschwanz-Donnert, intensiv gearbeitet, weil dieser Fettschwanz-Donnert, der 87% des tasmanischen Tiger-Genoms enthält, ist nur 25 Gramm schwer. Der ist also so. Und fachgerecht mit Ultraschall auf Schwangerschaften zu untersuchen, ist eine erhebliche Herausforderung, weil eben dieses Tier Geburtsgewichte von 0,5 Gramm haben. Und ich habe da also meinen Kollegen sehr geholfen, wobei ich also persönlich den Aspekt für den Artenschutz bei diesen Projekten nicht sehe.
Okay. Also, ist ja faszinierende Thematik. Bei dem Projekt mit dem Breitmaulnashorn, da hat euch ja auch National Geographic begleitet, ne? Das sind tolle Bilder irgendwie, die da entstanden sind, habe ich mal gesehen. Und kannst du unseren Zuhörern vielleicht noch ein Buch oder irgendwas empfehlen, wenn die sich weiter mit der Thematik beschäftigen wollen?
Ja, es gibt einen sehr beeindruckenden Tierfotografen, den Björn Persson. Der hat eine Trilogie von Fotos, die die Schönheit der Welt beschreiben, insbesondere die Wildtiere, herausgebracht. Das neueste Buch heißt Living Souls. Und da sind auch nördliche Breitmaul-Nashörner drin abgebildet. Ich habe auch einen Kommentar zu diesem Buch geschrieben. Das ist ein sehr, sehr sensibler Umgang mit der Natur, der uns sehr eindrücklich vermittelt, wie fragil die Natur ist und aber wie schützenswert sie eigentlich ist und dass sie nicht verdient, so rücksichtslos von uns ausgebeutet zu werden.
Ich glaube, unbedingt lesenswert oder anschauenswert, hört sich gut an. Thomas, jetzt sind wir schon fast am Ende des Podcastes. Meine Frage an dich, wenn du jetzt frisch die Schule beenden würdest, was würdest du studieren oder in welche Thematik würdest du dann noch tiefer einsteigen?
Ja, das ist für mich eine sehr schwierige Frage, weil ich bin in der DDR groß geworden und habe dann die Schule, die Abiturklasse beendet und wurde aber 5 Jahre von der Universität verbannt aufgrund meiner politischen Einstellung. Also ich konnte leider nicht sofort, trotz der sehr guten Noten, ewig bestehenden Traum, Tierarzt zu werden, umsetzen. Habe alles Mögliche gemacht, habe Melker gelernt, habe tote Tiere aufgeschnitten als Hilfskraft. Letztendlich wollte ich sagen, man sollte niemals aufgeben und sein Ziel immer vor Augen haben und nach Wegen suchen, um Probleme zu überkommen. Und man braucht natürlich auch ein bisschen Glück dazu.
Und du würdest aber wieder in die Tiermedizin einsteigen?
Ich würde auf jeden Fall wieder in die Tiermedizin einsteigen, weil ich finde dieses Fachgebiet extrem faszinierend. Und ich glaube, man kann auch durch die Tätigkeit als Tierarzt sehr viel den Tieren zurückgeben und dafür sorgen, dass die Integrität und der Schutz der Tiere vor sehr obskuren Praktiken teilweise, zum Beispiel im Schlachtbetrieb oder in der Haltung von Tieren, letztendlich aufgedeckt und verhindert werden.
Ja, und dieser Fokus, den du ja auch jetzt öfter erwähnt hast, dieses Aussterben, massenhafte Aussterben weltweit, das ist ja eindrucksvoll. Also das ist ja, kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Und ich glaube, da braucht man ganz schön Power, um dem auch etwas entgegenzuhalten.
Ja, ich bin wirklich recht optimistisch, dass die Menschheit dort Lösungen findet, weil die Aktivitäten, die wir jetzt in der jungen Generation sehen, deutlich unterschiedlich sich abzeichnen als das, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich glaube, die jungen Menschen sind nicht mehr gewillt, diese eingefahrene Lebensweise zu akzeptieren. Es gibt wesentlich mehr sich vegan oder vegetarisch ernährende Menschen. Es gibt sehr viele junge Menschen, die kein Auto besitzen, die lieber mit dem Fahrrad fahren und die etablierte politische Entscheidungen in Frage stellen. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen sollten. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir einen Kredit von unserem Planeten erhalten haben. Und wenn wir den Kredit verbrauchen, dann wird es uns mit Sicherheit bald nicht mehr geben als Menschen.
Ich glaube, diesem Abschlusswort kann ich nichts mehr hinzufügen. Thomas, es war extrem spannend. Ich danke dir für diesen Einblick.
Ja, danke schön.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Diesmal mit einer tierischen Perspektive auf das Thema Schwangerschaft und Geburt mit Professor Dr. Thomas Hildebrandt aus Berlin. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, unterstützen Sie die Arbeit der DSKN mit einer Spende. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.